Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über die Gig-Economy und inwiefern diese reguliert werden kann, sollte oder muss. Die EU-Kommission hat Anfang Dezember 2021 eine Richtlinie zur Regulierung der sogenannten Gig-Economy vorgelegt und die Geschäftsmodelle der Plattformbetreiber beschäftigen regelmäßig auch die Gerichte hierzulande. Sie führen zu uneinheitlichen Entscheidungen und durch die wachsende Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich wird das Thema auch arbeitsrechtlich natürlich hochrelevant. Und deshalb wollen wir heute darüber sprechen. Was unterscheidet hier eigentlich die verschiedenen Begriffe? Lieber Dr. Lellay, können Sie einmal einordnen, was Gig Economy eigentlich ist, was Plattformarbeiter eigentlich sind und in diesem Zusammenhang, was ist Crowdworking?
Gig Economy und Plattformarbeit und Crowdworking, drei Begriffe, die wir in den letzten Jahren immer wieder hören, lesen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir hätten es hier fast schon so etwas wie mit der dunklen Triade der Arbeitswelt zu tun. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute hier unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen Hintergrundinformationen geben können. Denn ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wie manche meinen. Also was ist Gig Economy, Plattformarbeit und Crowdwork? Gig Economy, vielleicht damit anzufangen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Oberbegriff für die anderen beiden Begriffe. Gig aus dem Englischen, Auftritt, das kommt so aus dem Musikgewerbe. Ich erinnere mich da manchmal auch gerne meine Zeit, als ich mal so sehr unerfolgreich als Keyboarder in der Band tätig war. Also Bands, die haben Gigs und daher kommt eben Gig Economy, Auftrittsökonomie. Da sind freie Mitarbeiter, Selbstständige, manchmal auch Arbeitnehmer in kurzen, dann aber auch befristeten Vertragskonstellationen tätig. Nicht unbedingt über eine Online-Plattform, aber häufig. Und das ist häufig auch anzutreffen in ganz traditionellen Branchen wie Journalismus, Bildungs- oder Hochschulbereich, zum Beispiel Dozenten. Und wenn wir uns über Gig-Economy unterhalten, dann gibt es zum Beispiel eine Untersuchung aus dem Dezember letzten Jahres. Da wurde gesagt, 2/3 der arbeitenden Bevölkerung hätten schon in einer oder anderen Art und Weise für die Gig-Economy was getan. Und das ist interessanterweise dann häufig in einer Teilzeitlösung und auch von zu Hause aus, also Homeoffice. Und das hat sich sicherlich seit Covid auch nochmal gesteigert. McKinsey hat in der Studie 2017 gesagt, 20-30% der arbeitenden Bevölkerung in der EU sind der Gig-Economy zuzuordnen. Also Gig-Economy so als Oberbegriff, dann die Plattformarbeit. Ich würde immer sagen, das ist ein Unterfall der Gig-Economy. Da kommt es nämlich auf die Online-Zurverfügungstellung an, nämlich über App oder Smartphone. Das steht hier im Zentrum. Das ist auch das Zentrum oder einer der Schwerpunkte dieser EU-Richtlinie, die vorgeschlagen worden ist, hatten Sie gerade schon erwähnt, Herr Krabbel, da steht ja drin, Improving Working Conditions in Platform Work, das heißt also die Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit zu verbessern, das will die EU. Und das geht eben über Website oder App am Smartphone, da werden Dienstleistungen angeboten und zwar auf Veranlassung eines Diensteempfängers und auch erbracht dann natürlich. Und Crowdworking, ja, das ist so ein bisschen Überlappung mit der Plattformarbeit. Traditionelle Art ist die Crowdworking, auch von der Begriffsherleitung eben Crowd, die Menge und dann Work, da arbeitet also eine Menge an Leuten, an bestimmten Aufträgen, häufig auch über Online-Plattformen, aber nicht notwendigerweise und häufig eben mit Projektarbeit, zum Beispiel Produkttest, Übersetzungen, Datensammlungen und so weiter. Das sind also so die drei klassischen Begriffe, die hier eine Rolle spielen.
Und Sie haben es ja im Prinzip auch schon angedeutet, wir sprechen ja heute darüber nicht nur, weil die EU-Kommission dort die Initiative ergriffen hat, sondern weil das ganze Thema natürlich auch medial gespielt wird und eine wahnsinnige Bedeutung mittlerweile erlangt hat. Welche prominenten Beispiele gibt es denn und wie arbeiten die Unternehmen dort konkret?
Ja, eins der prominentesten Beispiele allein schon dadurch, dass man die Kolleginnen und Kollegen ja überall sieht, das ist zum Beispiel Deliveroo, der Lebensmittel- oder Essensdienstbringer, der eben von Restaurants ja auch häufig beansprucht wird. Da kann man sich ja Essen nach Hause bestellen. Man sieht die Leute dann auch häufig abends in Großstädten mit ihren Fahrrädern. Die haben so bestimmte Jacken an und auch Rucksäcke oder Boxen, wo die das Essen drin transportieren, warm halten. Die sieht man überall. Oder auch Uber, der berühmte Taxidienst, also wo Taxidienstleistungen angeboten werden, aber auch ganz handfeste im wirklichen wahren Wortsinn, nämlich wie Handwerksdienstleistungen, MyHammer zum Beispiel, das ist eine Plattform, wo Handwerksdienstleistungen, klassisches Handwerk angeboten wird, was man da als Handwerker sozusagen sich als Auftraggeber entgegennehmen kann.
Und was will die EU-Kommission jetzt eigentlich konkret machen? Warum sieht sie da Handlungsbedarf?
Ja, dieser Richtlinienvorschlag, der geht davon aus, dass wir im Moment so circa 28 Millionen Plattformarbeiter in der EU haben. Und das hat eine steigende Tendenz, sagt die EU. Ich denke, das ist auch richtig. Die gehen davon aus, dass im Jahre 2025 43 Millionen da tätig sein werden. Und dann, und das ist der Bedarf der Handlung, die man dann da sieht, geht man davon aus, dass von diesen zurzeit 28 Millionen circa 5,5 Millionen, die nennen das incorrectly classified sein, also zu Unrecht als Selbstständige eingestuft sind, also auf Deutsch, gut Deutsch gesagt, Scheinselbstständige wären. Und das will man aus Sicht der EU gerne abstellen.
Und was steht jetzt konkret in dem Richtlinienvorschlag? Denn ich stelle mir gerade vor, dass die nationalen Arbeitsgerichte bzw. die Rechtsprechung und die Gesetzgebung in den EU-Ländern eigentlich schon genug Regeln vorsieht, um zu verhindern, dass dort Scheinselbstständigkeiten auftreten. Also was sieht der Richtlinienvorschlag eigentlich genau vor?
Ja, da ist ein kleines Stück Revolution im Gange. Man kennt diese Konstellation ja tatsächlich, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, schon viele, viele Jahre. Scheinselbstständigkeit ist ja ein Phänomen, was nicht seit gestern auftritt. Aber, und das ist jetzt das Neue an diesem Richtlinienvorschlag, der Richtlinienvorschlag sieht vor konkrete Kriterien, nämlich 5, an denen man eine Scheinselbstständigkeit oder Selbstständigkeit festmachen will. Und dann auch vor allen Dingen eine Beweislastumkehr. Das heißt also da, und das ist eben genau so im Moment umgekehrt, müssten die Plattformanbieter beweisen, dass eine Selbstständigkeit vorliegt und nicht, wie es im Moment noch so ist, und in vielen Gerichtsverfahren sehen wir das ja immer wieder, dass die Anspruchssteller, also die als Scheinselbstständige eingestuft werden oder werden wollen, das beweisen müssen. Das ist also ein ziemlich revolutionärer Ansatz. Daneben gibt es auch andere Regelungen in dem Richtlinienvorschlag. Da geht es um das sogenannte Algorithmenmanagement. Das ist auch ein Phänomen in der Plattformwirtschaft, wo eben die Tätigkeiten und die Vertragsbeziehungen sehr stark über Software, über Algorithmen geregelt werden, dass teilweise also die Leute, die dort arbeiten, unmittelbar gar nicht mehr mit vorgesetzten Menschen zu tun haben, sondern dass der Algorithmus die Tätigkeiten vorgibt. Und dann gibt es auch noch andere Bestimmungen oder Vorschläge in der Richtlinie. Da geht es sowas um Informationszugang, auch Arbeitnehmervertretung, sogar Expertenhilfe für die Plattformarbeiter und unter Umständen sogar einen besonderen Kündigungsschutz.
Wie reagieren die Plattformbetreiber darauf eigentlich? Also wie ist da der Stand der Diskussion? Wie gut sind die Lobbyvertreter aufgestellt in Brüssel?
Man kann sich das gut denken. Die Lobbyvertreter, und das gilt, glaube ich, für beide Seiten, sind hervorragend aufgestellt. Da ist sehr viel Geld im Spiel, zumindest auf Seiten der Plattformwirtschaft. Es gibt schon entsprechende Gutachten, die da erstellt und in Auftrag gegeben wurden und dann erstellt wurden. Die sind auch schon online abrufbar. Und da geht zum Beispiel die Plattformwirtschaft davon aus, dass wenn dieser EU-Vorschlag so auch wirklich zur Richtlinie würde, dann hätte man eventuell hier das Problem, dass ca. 250.000 Arbeitsplätze in der EU gefährdet wären. Und natürlich auch ein wichtiges Argument der Plattformwirtschaft, dass gerade Geringqualifizierten, Stichwort Sprachkenntnisse, keine Ausbildung, gerade diesen Geringqualifizierten, die ja traditionell in der Plattformwirtschaft tätig sind, der Zugang zum Arbeitsmarkt versperrt würde.
Wir haben es auch schon angesprochen, das Kernproblem ist ja auch die Einordnung der Arbeit in entweder die selbstständige Tätigkeit oder die abhängige Beschäftigung. Und da hatten wir auch schon gesagt, naja, die nationalen Gerichte haben da ja schon so einiges zu publiziert. Es gibt eine Rechtsprechung des BAG vom Dezember 2020. Das war relativ aufsehenerregend. Was ist denn dort passiert?
Sehr aufsehenerregend. Es war sozusagen die Crowdworking-Entscheidung des BAG. Es hat Wellen geschlagen. Interessanterweise ist das auch ein gesamteuropäisches Phänomen, also nicht nur das BAG selbstverständlich, ich habe es auch schon gesagt, Herr Krabbel beschäftigt sich mit diesen Themen, sondern auch andere Gerichte in Großbritannien zum Beispiel oder Belgien. Aber das BAG hat eben in dieser Entscheidung aus dem Dezember 2000 eine erste Pflöcke eingeschlagen, was die Plattformarbeit beziehungsweise hier die Crowdwork betrifft. Da ging es darum, ist tatsächlich jemand, der in der klassischen Crowdwork tätig ist, das heißt also über eine App die Tätigkeiten ausführt, ist der Arbeitnehmer ja oder nein. Das war hier auch eine klassische Teilzeittätigkeit, 20 Stunden die Woche, verdiente auch ganz gut, so 1700 Euro im Monat. Und der nahm über eine App Aufträge entgegen. Da ging es um so Tool-Checks und Mystery-Checks an Tankstellen, also das klassische Crowdworking-Tätigkeiten. Und da war das dann in der App so strukturiert, dann spricht da von einer Gamification, dass je mehr und je länger man in der App arbeitet, desto besser wird man hochgestuft. Wenn ich das in der Entscheidung sogar richtig verstehe, dann hatte dieserjenige zum Schluss den Titel eines General erreicht. Also das ist wirklich schon ganz toll offensichtlich gewesen. Aber irgendwann kam es zum Streit und es gab eine Kündigung. Und hier sollte das BAG dann eben entscheiden, ist das hier ein Arbeitsverhältnis oder eben nicht. Und das BAG hat tatsächlich so entschieden und gesagt, das ist ein Arbeitsverhältnis und dementsprechend können wir hier nicht von einer Crowdwork als Selbstständigkeit ausgehen.
Welche Kriterien hat das BAG dort angelegt und wie beurteilen Sie das Ergebnis?
Ja, ich denke, das ist schon eine Problematik, die sich hier auftut. Erstmal ganz klassisch geht das BAG ran und sagt, wir sprechen hier über den Paragraphen 611a BGB, also was ist eine abhängige Tätigkeit, und prüft das dann auch relativ schulmäßig durch. Und das Problem hier ist aber ja, dass in diesen Konstellationen die Tätigkeiten eben nicht durch Menschen vorgegeben werden, sondern durch die App. Und hier kommt das BAG aus meiner Sicht auch, und das ist kritisiert worden zu Recht, wie ich finde, mit einigen dogmatischen Klimmzügen dahin, dass es sagt, naja, wenn jemand eben durch eine solche App und vor allen Dingen mit solchen niedrigwertigen Tätigkeiten, wie das hier ist, dieses Mystery Shopping, niedrigwertige Tätigkeit, derjenige dann so auf die Aufträge angesetzt wird, das führt zu einer Abhängigkeit, die zu einem Arbeitsverhältnis im Sinne des 611a BGB führt. Und man muss da tatsächlich einige Klimmzüge machen. Vielleicht war die Entscheidung auch ein wenig vom Ergebnis her gedacht, das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist auch kritisiert worden, denn letztendlich muss man ja hier sehen, klassisches Arbeitsverhältnis ist das auf keinen Fall. Und vor allen Dingen muss man sich ja fragen, was hat das mit der Geringfügigkeit oder der Geringwertigkeit der Tätigkeit zu tun?
Halten Sie das Urteil für richtungsweisend? Und wie sehen Sie die weitere Entwicklung? Sollte die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag scheitern, beziehungsweise sollte da möglicherweise ein geänderter Vorschlag am Ende bei rauskommen?
Das Urteil ist sicherlich richtungsweisend. Ich meine, dafür leisten wir uns ja ein Bundesarbeitsgericht, das dort eben die Richtung auch vorgegeben wird für die Personalpraxis. Wenn also das BAG erstmal entschieden hat, dann steht das dort. Man kann dann jetzt noch sagen, eventuell war es eine Einzelfallentscheidung oder nur auf diesen Einzelfall anwendbar. Dafür spricht auch vieles, weil es eine ganz spezielle Konstellation war. Aber sicherlich ist es richtungsweisend in dem Sinne, dass viel mehr Vorsicht walten muss, wenn wir in diese Tätigkeiten der Plattformwirtschaft uns einmal anschauen. Und gut, wenn jetzt die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag scheitern sollte, dann wäre zumindest hier nicht weiter das dogmatische Netz zugezogen, denn der EU-Vorschlag geht ja viel weiter als das, was das BAG gesagt hat. Da wird ja, wie gesagt, die Beweislast umgekehrt. Aber ich denke, ein Trend ist es der, dass Gerichte mit großer Skepsis die Tätigkeiten der Plattformwirtschaft und der Gig-Ökonomie beäugen.
Und insofern drängt sich natürlich die Frage auf, wie gehen jetzt Plattformbetreiber mit der relativ unsicheren Lage eigentlich um? Also was würden Sie diesen raten?
Ich würde mir wünschen, dass, wenn Regulierung kommt, die Regulierung mit Augenmaß kommt. Also die Regulierung sollte nicht zur Strangulierung der Plattformwirtschaft führen. Und wenn man nun aus Sicht der Plattformwirtschaft sich auf dieses etwas engermaschige Netz einstellen will, dann muss man sicherlich sagen, wir brauchen Gestaltungen, die den Tätigen in der Plattformwirtschaft Tätigen, den Plattformarbeitern, große inhaltliche und zeitliche Freiräume einräumen, so groß es eben geht. Und das betrifft auch die Art und Dauer der Aufträge, die man wählen kann. Da muss es also ein Wahlrecht geben. Und wenn man hier auch mit den entsprechenden Urteilen im Blick das gestaltet, glaube ich, kann man auch zu guten Ergebnissen kommen.
Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lelei. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss, bis dahin.
Vielen Dank. Tschüss.